Heute in unserem Podcast Norbert Gierlich. Er ist Standortleiter der Vogelsänger Studios, macht noch ein paar andere Sachen im Bereich Marketing. Und ich muss vorweg schicken, wir haben zusammen gearbeitet von 2007 bis 2012. Da hat er unser Marketing verantwortet. Herzlich willkommen, Norbert.
Hallo Michael.
Schön, nice, dass du da bist.
Nice to be back.
Ja. Was hat sich, das kann ich jetzt nicht fragen, was sich alles verändert hat. Es hat sich wahnsinnig viel verändert. Wir sind aber auch in Kontakt geblieben, muss man dazu sagen. Aber wir haben dich auch deshalb eingeladen, weil ihr mit den Vogelsänger Studios, glaube ich, gerade so richtig mitbekommt, was es bedeutet, die Transformation im Digitalen zu erleben. Ja, zu euch kommen ja Kunden, die möchten ihre Produkte in Szene gesetzt wissen. Kannst du gleich ein bisschen dazu erzählen? Mhm. Und was sich jetzt gerade in unserer oder auch in eurer Branche natürlich tut, ist ja der Wahnsinn. Lass uns mal drüber sprechen, wie aus deiner Wahrnehmung sich die Dinge verändert haben. Und vielleicht sagst du von Anfang an, was die Vogelsänger Studios eigentlich machen, woher die kommen und wie viel Heritage die auch in diesem Bereich Werbeproduktion haben.
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir heute hier zusammensitzen und auch ein bisschen sprechen können über Vogelsänger Studios in dem Fall. Wir haben gemeinsam, ja, wir beide haben ja auch eine gewisse Heritage und Legacy sozusagen, aber bei den Vogelsänger Studios ist das tatsächlich schon eine ganze Weile, auch ein Stück länger, als wir beiden unterwegs waren. Die sind kurz davor, also nächstes Jahr 75 Jahre alt zu werden als Unternehmen, 1949 gegründet in Ostwestfalen. Mhm. Und der Gründer sozusagen, also zwei Generationen zuvor, der war Fotograf und der hat im Grunde dort gelebt, wo damals schon sehr viele Möbel in Deutschland produziert wurden. Das ist heute auch immer noch das Küchenmecker und viele deutsche Möbelhersteller sitzen da immer noch. Also Küchen zum Beispiel Nobilia und Co. sitzen da um die Ecke. Und dem ist aufgefallen, damals war in der Werbung klassisch ein Möbelstück illustriert, mhm, wie fast alles andere in der Werbung auch. Und er hat sich irgendwann die Frage gestellt, warum wird das eigentlich nicht in einem Foto gezeigt, weil ich Qualität, Verarbeitung, Materialitäten, Funktionen ganz anders darstellen kann in einem Foto.
Wir reden von den 50er Jahren.
49
ja, war das. Nach dem Krieg.
Genau, war natürlich ja Aufbruchsstimmung, alle haben sich nur eingerichtet. So, es ging los mit auch industrieller Fertigung, also man konnte natürlich schnell höhere Stückzahlen produzieren, um das auch alles bedienen zu können. Und der Wohlstand zog so langsam ein und dann hat er irgendwie die erste Firma kontaktiert, hat er gefragt, ob er Fotos machen darf. Die waren erst irritiert, haben sich dann aber darauf eingelassen. Und er hat dann sehr unternehmerisch auch quasi an einer dieser Bundesstraßen, wo die LKWs immer entlang gefahren sind, eine Fläche gemietet und hat dort quasi die ersten Stühle, Kommoden fotografiert. Und das hat so gut funktioniert, dass tatsächlich dieser Hersteller deutlich mehr verkauft hat durch die Fotos in der Presse, die abgedruckten Fotos, und haben dann halt immer mehr bei ihm beauftragt. Daraus entstanden ist ein Studio, Mitarbeiter, ein größeres Studio, das ging dann so relativ schnell los. Und er hat dann zwei Kinder in die Welt gesetzt mit seiner Frau zusammen und war halt ein absoluter Machertyp, wie man das so kennt, war immer im Studio unterwegs, bei Kunden unterwegs. Und die beiden Kinder waren zwei Jungs. Der eine wurde, eigentlich wurden beide Fotograf wie der Vater. Ja? Und der Gerd Vogelsänger und Manfred Vogelsänger hießen die beiden. Der Gründer war Alfred Vogelsänger. Und Manfred und Gerd haben sich dann quasi da eine Zeit lang auch in dem elterlichen Betrieb eingebracht und waren beide in der Fotoproduktion. Und der Manfred hat irgendwann dann, ich sag mal, die Nase voll gehabt vom Still-Image und hat gesagt, nee, also das ist mir alles irgendwie zu eindimensional, ich muss mich da immer festlegen auf den Moment und so, und ich würde eigentlich viel lieber Bewegtbild machen, und ist dann in die Filmbranche gewechselt. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Mhm. Hast du mich im Vorfeld schon ein bisschen dazu gefragt. Und genau, diese Gründungsgeschichte war natürlich sehr mutig. Ja, deshalb ist heute auch der Claim des Unternehmens Be Brave. Das soll nach innen und nach außen wirken, dass sowohl die Mitarbeiter, ob jetzt im Bühnenbau oder im Fotobereich oder in der Post-Production, beim Model-Booking, einfach ein Stück mutiger denken, handeln und sich trauen, auch im Sinne des Kunden einfach mutigeren Content, mutigere Geschichten zu erzählen. Und das hat im Prinzip bei der Gründung schon so ein bisschen als Grundstein ja ganz gut funktioniert. Und in dieser zweiten Generation war das dann so, dass da die erste Digitalkamera gekauft wurde. Ja, es war dann nichts mehr hier mit Fotoentwicklung und Co., sondern die erste Digitalkamera, da waren die damals auch in den Medien in Ostwestfalen überall abgedruckt. Ja, die erste Kamera kostete irgendwie 140.000 Mark und konnte ein digitales Foto machen. So, und dieses Foto konnte man dann im Prinzip schon anschauen auf einem Bildschirm. Und das war natürlich ein Investment, wo jeder Banker vermutlich gesagt hat, das kriegst du nie refinanziert, weil es will jeder einen Abzug und es gibt eine Entwicklung und es funktioniert. Warum sollte man das ändern? Mhm. Vielleicht ein bisschen schon eine Parallele zu dem, was jetzt passiert. Deshalb erzähle ich das auch. War damals auch eine mutige Entscheidung zu sagen, wir digitalisieren die Prozesse vom Foto, dann aber auch in die Bildbearbeitung und Co., Post-Production. Und der Manfred ist dann in den Film gegangen und hat da eben für sich sehr viel Revolutionäres quasi erlebt und auch selber mit auf die Straße gebracht. Ist heute Ehrenmitglied in der Hall of Fame der Werbung, ist Ehrenmitglied beim ADC. Und hat also auch sehr viel Kreativauszeichnung bekommen. Aber letztendlich haben beide ihr Ding gemacht. Der eine Foto, der andere Film. Und der für Foto verantwortliche Gerd Vogelsänger ist dann, hat drei Kinder wiederum. Eigentlich vier in Summe, aber erst mal drei mit seiner ersten Frau. Und hat im Grunde das Fotostudio nochmal deutlich vergrößert. Hat also seinen Vater übertroffen. Und hat dann mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, ob es... Also, Zufälle glauben wir ja nicht, aber auf jeden Fall hat er Otto als großen Kunden gewonnen und hat dann 25 Jahre lang für Otto, für den Versandhauskatalog, im Grunde genommen fast alles, was mit Möbeln zu tun hat, fotografiert. Entsprechend groß wurde das Studio und auf dem Grundstück steht das Studio heute noch. Es gibt drei Standorte, aber es ist heute quasi flächenmäßig immer noch das größte Fotostudio Europas und das wurde quasi Grundstein gelegt in dieser Zeit, in der zweiten Generation. Speziell auch für den Kunden Otto, weil man natürlich viel Lager brauchte. Es kamen die ganzen Möbel an, das musste alles zwischengelagert werden.
Dann ein riesiges Logistikthema, glaube ich, oder?
Genau, 11 Studios. Das
musst du alles drauf haben, die Prozesse.
Jedes Studio hat eine Anlieferzone, wo du mit dem LKW hinkommst und wo die ganze Ware rauskommt. Also einfach logistisch anspruchsvoll. Und dann natürlich auch das Thema, die Studios brauchten alle eine breite Höhe, Tiefe, wo man dann Räume bauen kann, weil natürlich für Interior-Kunden immer wichtig war, dass man einen Raum simuliert, möglichst echt aussehen lässt und dann über die Ausstattung, über die Stylisten den Raum dann quasi dekoriert, einrichtet und lebensnah wirken lässt. Und dann wurden Fotos gemacht. Und die dritte Generation, Kurt, Kai und Katja Vogelsänger, führen jetzt das Unternehmen und sind jetzt sozusagen auch wieder aufgerufen, mutig zu sein für die nächsten Jahre. Und müssen sich jetzt natürlich Themen stellen, die eher, sagen wir mal, technologisch begründet sind. Also Stichwort jetzt natürlich generell digitale Produktion, völlig digitalisierter Workflow, Post-Production in Foto und Film viel anspruchsvoller. Jetzt die ersten Voranzeichen schon von KI oder überhaupt schon im Einsatz befindliche KI-Tools. Und du merkst natürlich, dass sich sowohl bei der Vergabe von Projekten oder von Produktionen die Erwartungshaltung beim Kunden total ändert. Das hat was mit Generationswechsel zu tun, das hat aber auch was mit komplett veränderter Medienlandschaft zu tun.
Da würde ich gleich gerne einhaken. Was ändert sich denn jetzt gerade in Sachen Erwartungshaltung? Was will denn, vielleicht sagst du noch kurz, was habt ihr für Kunden? Wie sind die so ein bisschen strukturiert? Wenn du den Namen nicht nennen darfst, gerne, aber dann vielleicht so ein bisschen, welche Branche, wie groß, dass wir uns ein bisschen vorstellen können, wer kommt zu euch?
Der Kern der Kundschaft besteht immer noch aus Möbelkunden oder Möblern, wie man das so in der Industrie nennt, völlig undespektierlich. Und das sind klassisch Polsterhersteller, also Polstermöbel, Wohnlandschaften und Co. Das sind Kastenmöbel klassisch, Schränke, Kommoden, Sideboards und Co. Dann gibt es den ganz großen Bereich der Küchenhersteller, weil die Küchen tatsächlich natürlich immer in einem Raum, immer in einer Funktion dargestellt werden, meist mit Model. Auch in Benutzung. Und das würde ich sagen, sind so die aus der Zeit, also aus der Gründungszeit stammend immer noch der größte Kundenkreis. Ja, inzwischen machen wir aber auch sehr, sehr viel im Home Electronics Bereich, im Konsumgüterbereich, was nicht mit Möbeln zu tun hat. Das Unternehmen hat sich im Prinzip auch so verändert, dass wir eben Foto-, Film-, Produktionen und Event mit anbieten, also quasi eine Eventagentur mit integriert haben oder aufgebaut haben, wo es speziell um Firmenjubiläen geht. Aber die Kundenstruktur kommt im Grunde genommen zum Großteil immer noch zu uns zum Thema Contentproduktion. Bei den Events machen wir halt dann Dokumentation, Foto, Filme von den Kongressen oder von den Jubiläen. Aber im Grunde ist es so, auf deine Frage zurückkommend, was sich da so geändert hat. Ich glaube, dass viele, die meisten würde ich sagen, der Kunden inzwischen andere Bedürfnisse haben, weil sie vom Markt getrieben sind. Das heißt, der klassische TVC, die klassische Kampagne hat total abgenommen aus meiner Sicht. Natürlich sieht man noch Werbespots im privaten Fernsehen und auch im öffentlich-rechtlichen kurz vor der Tagesschau. Und man sieht dann vielleicht noch in den Nachrichtensendern, in den entsprechenden Werbeblöcken da natürlich die Spots der üblich bekannten Brands, von Automotive bis Home Electronics und Co. Aber aus unserer Perspektive und hier jetzt quasi auch für den Standort München sprechend, ist es auf jeden Fall so, dass dieser klassische TVC ein bisschen ausgedient hat. Ähnlich wie der klassische Unternehmensfilm, das Image-Video. Mhm. Es geht eigentlich viel mehr in das Thema Storytelling. Es wird viel mehr Geschichte erzählt und das in viel kürzeren Episoden in einer viel höheren Frequenz. Das heißt, du hast das, was am Anfang von vielen ja so ein bisschen belächelt wurde, irgendwas mit Social Media, irgendein Facebook, irgendein TikTok, irgendein Twitter, irgendein Instagram. Das machen die jungen Wilden in der Firma, die kriegen so ein bisschen Spielgeld, die sollen sich da mal was ausdenken, die machen mal vielleicht ein bisschen Making-of bei irgendeiner Kampagnenproduktion. Das hat sich total gedreht, so wie das Internet sich nie durchgesetzt hat, ja, ist auch Social Media quasi tot. Und das ist natürlich Quatsch, ja. Das treibt die Marketingabteilungen extrem, auch die Corporate Communication Verantwortlichen, weil natürlich A, die Zielgruppen, die nachwachsenden Zielgruppen sich dort tummeln. Zum einen, zum anderen, weil natürlich auch die Mediennutzung insgesamt sich total verändert hat. Wie du weißt, als wir hier zusammen bei TV1 unterwegs waren auf Messen, da war das Thema aus unserer Sicht schon ganz klar. Der Weg war vorhergezeichnet. Es wird online stattfinden. Es ist digital. Es ist im Streaming-Umfeld. Second Screen, Third Screen-Nutzung. Ja, es guckt keiner mehr lineares TV. Mhm. Wir wissen heute, das stimmt nicht. Die Menschen gucken immer noch lineares TV. Aber sie haben ihren zweiten Screen dabei und sie sind online an den Portalen und tauschen sich da aus. Und im Grunde genommen ist jetzt natürlich auch mit einem Angebot wie TikTok wiederum eine völlig andere Generation unterwegs, sowohl auf Anbieterseite, was Content angeht, als auch Konsumentenseite. Mhm. Und da müssen die Marken und die Marketingverantwortlichen natürlich darauf reagieren und insbesondere auch die Agenturen. Das heißt, auch die Kreation in den Agenturen hat sich total geändert, weil du eben das, was, ich übertreibe jetzt mal, was vielleicht eine 45-minütige Episode einer Serie erzählt, heute in 15 Sekunden funktionieren muss, ja, oder vielleicht in 30 Sekunden, mhm. aber das ist schon fast Spielfilmlänge. Ja.
Die Aufmerksamkeitsspanne ist stark gesunken.
Absolut.
Mit, sagen wir mal, ja, auch dem wahnsinnigen Angebot. Wie gelingt es denn heute rauszustechen? Es ist ja ein unfassbares Getöse, ein enormes Noise um uns herum. Wir werden ja beballert mit Informationen.
Genau.
Wie schaffe ich es denn überhaupt als Marke, da noch rauszustehen?
Na, ich glaube, die große Herausforderung ist, diese Kanäle zu orchestrieren. Ja, und zum einen die richtigen Formate zu produzieren, also sowohl handwerklich technisch, also 16:9, 9:16, 1:1 etc. Also in Vignetten zu produzieren und auch in Vignetten zu denken und sich im Grunde genommen auf der einen Seite tatsächlich Geschichten erzählend immer neue Geschichten auszudenken, die in die Marke einzahlen, möglichst lebensnah in der realen Welt stattfinden, wo der Kunde sich wirklich bewegt und gleichzeitig aber eine Konstanz zu schaffen, ja, und eben nicht, ich übertreibe jetzt, alle 3 Monate eine neue Geschichte zu erzählen. Mhm. Also du brauchst tatsächlich ein Storytelling-Konzept, einen Ansatz, wo du über eine längere Zeit deine Marke immer wieder auflädst mit neuen Impulsen, die im besten Fall dieselben Werte vermitteln, dieselben Kaufanreize vermitteln, aber in unterschiedlichsten Sprachen, in unterschiedlichsten Längen, in unterschiedlichsten Kurzformaten, je nach Kanal und je nach Zielgruppe. Und das sozusagen in so einem Multi-Channel-Business, das ist viel herausfordernder als früher. Da hattest du deinen TV-Spot, du hattest deine Print-Kampagne, der eine oder andere hat vielleicht noch Radio gemacht und dann gab es noch eine Website und auf der Website gab es vielleicht einen Unternehmensfilm und ein paar Fotos. Das war's. Und heute hast du Always-On-Content, das heißt, du bist im E-Commerce-Umfeld bei den großen Anbietern schlichtweg gezwungen, nach deren Spielregeln zu spielen. Das heißt, wenn du ein Produkt verkaufst, bleiben wir jetzt mal bei einem Möbelstück, dann brauchst du von deiner Polstergarnitur 12 bis 15 Fotos und am besten noch ein 360-Grad-Video, ja, weil der Kunde das einfach sehen will. Und wenn du ganz gut bist, hast du es in verschiedenen Farbvarianten, weil er natürlich sehen will, wie das dann in Lederbeige oder in Schwarz-Cord aussieht. Das hast du im Verkaufsbereich und gleichzeitig hast du natürlich das ganze Thema Gebrauchsanleitung, ja, Handbuch. Mhm. Kein Mensch
wird
hat Bock.
Wird gelesen, nichts mehr, die wollen sehen.
Genau, die wollen sehen. Also hast du How-To-Videos. Und How-To-Videos von klassischen Unwrapping-Videos, Unboxing, wie man das so klassisch auch schon kennt seit einiger Zeit, was ist alles dabei, wie stöpsel ich das alles zusammen, erste Inbetriebnahme, was kann das Gerät so am Anfang, muss ich da noch irgendwas groß einstellen und dann bist du aber natürlich sehr schnell in der Verlängerung sozusagen. Da geht es dann um Tipps und Tricks, Insiderwissen, welche Shortcuts gibt's, wer hat vielleicht noch irgendwie ein geiles Add-on, das du irgendwo runterladen kannst, installieren kannst. Und das von einem motorgesteuerten Polstermöbel, wo du irgendwelche Fußstützen rausfahren kannst, da Kopflehnen, Rückenlehnen, ganz einfach gesprochen, bis hin zu komplexen elektronischen Produkten, wo du natürlich über How-Tos und Tutorials die Zielgruppe an dich bindest, auch neue Kunden gewinnst und natürlich die Anwendung unterhaltsamer und auch effizienter gestaltest. Und damit hast du natürlich Leute, die wiederkehrend deinen YouTube- oder was auch immer Kanal abonnieren und da halt reingucken. Aber das bedeutet eben, dass du nicht müde werden darfst, diese Geschichten zu entwickeln und sie dann auch zu distribuieren. Ja?
Hast du das Gefühl, dass das hört sich an, als ob man ein wildes Tier reitet? Weil das ist ja eine hochkomplexe und nie fertige Aufgabe. Du kannst wahrscheinlich niemals den Haken dran machen und sagen, so, jetzt haben wir an alles gedacht, was wir eigentlich brauchen, das Ding ist fertig, sondern am Ende ist es doch das Reiten eines Monsters, um das einigermaßen unter Kontrolle zu halten, oder?
Also das ist eigentlich vielleicht ein extremes, aber ein sehr gutes Bild. Ja, das ist wie bei einer Website, die wird auch nie fertig. Es ist auch eine Illusion zu sagen, jetzt haben wir alles drin, was wir wollen und jetzt machen wir noch die zwei Sprachvarianten und dann ist das für immer live. Das ist ein lebendes Produkt oder fast ein lebender Organismus. Da musst du ständig dranbleiben und musst ständig dahinter sein, genauso wie beim Suchmaschinenmarketing. Das verändert sich auch permanent und du musst natürlich gucken, dass du den auch sich ständig verändernden Markt im Blick behältst. Ja, und von daher bist du umso mehr getrieben und umso mehr auch in der Verantwortung, das, was du beim aktuellen Produkt vielleicht dann irgendwann alles abgedreht hast und erzählt hast, ist dann ja mit dem Produktzyklus auch wieder zu Ende, weil dann kommt das nächste Produkt, die nächste Generation, das nächste Update, das nächste Facelift. Da beginnst du wieder von vorne, da hast du eine andere Wettbewerbssituation, du hast vielleicht eine andere Marktsituation, du hast ein anderes Zinsniveau, du hast eine Inflation und du musst plötzlich mit anderen Botschaften rausgehen. Ja, und das hält dich in Bewegung und das hält dich natürlich auch in der Produktion in Bewegung, was Budgets angeht. Du musst dann auch immer wieder auf den Prüfstand stellen, wo produzierst du, mit wem produzierst du. Und das bringt uns vielleicht auch so ein bisschen in das Thema Production Level. Ja, du hast auf der einen Seite natürlich immer mehr Gadgets und Produktionsmöglichkeiten. Ja, also das ist kostenmäßig günstiger geworden. Du kannst mit Prosumer Equipment inzwischen ganz, ganz tolle Sachen machen. Die sind auch relativ ausfallsicher. Aber du hast natürlich die Herausforderung, dass das Production Level an sich, was den Output angeht, total gestiegen ist. Wenn du dir heute ein Social Media Video anschaust von einer, sagen wir mal, starken Marke, von einem größeren Unternehmen, dann ist das inzwischen in der Qualität produziert. Das wäre früher ein Kinospot gewesen für ein Vielfaches an Geld, mit einer vielfach größeren Crew, mit Regie, mit ganz anderer Post-Production, Grading und Co. Und da, das verschmilzt immer mehr. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist die Erwartungshaltung einfach schlicht zu hoch, weil die Konsumenten gewohnt sind, dass in fast jeder Einstellung irgendein Wahnsinns-Special-Effekt, irgendein SFX-Element, irgendwie eine krasse Kameraperspektive, die so noch nie gesehen wurde, irgendwie plötzlich erkannt wird. Und das bindet natürlich die Leute, das schafft Aufmerksamkeit. Und du hast, da sind wir beide ja auch viel im Austausch, du hast im Grunde genommen jetzt Einstellungen, das wäre James Bond gewesen vor 10 Jahren, und das dreht jetzt, ich übertreibe ein bisschen, einen Content-Creator in einem Parkhaus mit einem Copter, mit einer Kamera dran, mit einer Action-Kamera.
Ja.
Und du hast das jetzt in der klassischen Produktion, aber hast es ja auch im Live-Umfeld, wenn du dir Motorsportveranstaltungen anguckst, was da für Perspektiven möglich sind, bei welchen Geschwindigkeiten. Das sind ja Einstellungen, die jetzt vor 5 Jahren, vor 10 Jahren nie gegeben, ja, weil es technisch nicht möglich gewesen wäre. Jetzt schon. Und damit ist die Zielgruppe so ein bisschen spoiled. Ja, die sind verdorben und die wollen immer heißen Scheiß.
Gott sei Dank ist die KI im Dezember 2022 auf den Markt getreten, auf die Bühne gekommen. Was wären wir ohne sie? Weil auf der einen Seite, das ist so meine Wahrnehmung, es wird permanent komplexer Und jetzt kommt auch noch, und das finde ich auch noch gemein, oder je nachdem herausfordernd, jetzt kommt nochmal eine richtig brutale Geschwindigkeit. Also wenn man die Branche so ein bisschen länger kennt, dann weiß man, die ist schon dynamisch. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier Däumchen drehen. Aber das, was sich seit Dezember 22 abspielt, vor allen Dingen finde ich nochmal etwas stärker so seit März 23, das ist schon krass. Also die Speed, die da jetzt an den Tag gelegt wird, auch was diese, nennen wir sie nochmal nur Tools, was ein bisschen, glaube ich, untertrieben ist, ist ein bisschen mehr als Tool. Aber wie auch immer, die ist jetzt sehr stark. Wie viel Einfluss spürt ihr schon?
Also KI selbst haben wir bisher, würde ich sagen, noch in der Anfangsphase im Einsatz. Also wir experimentieren damit, wir arbeiten damit, wir gucken, was rauskommt, sowohl im Fotobereich als auch im Filmbereich. Und das sind im Grunde genommen Stand heute Inhalte, sage ich mal, Themen auf Textebene, Themen Text-to-Voice, Voice-Over, KI-generierte Stimmen, die man in Spots quasi verwenden kann, wo du deutlich günstiger mit weniger Buyout, ja, entsprechend in verschiedenen Sprachen sehr schnell Voice-Layover bekommst. Das Gleiche gilt aber auch für verschiedene Länderversionen von Spots, Cutdowns von Clips, ja, für die verschiedenen Kanäle. Da kannst du natürlich auch mit Layering, also mit Textelementen, die über dem Clip eigentlich laufen, kannst du sehr, sehr schnell natürlich jetzt Meta machen, weil du eben den klassischen Workflow nicht mehr brauchst. Du hast kein Übersetzungsbüro, du hast kein Lektorat, du hast niemanden, der das nochmal irgendwo auf das Video legt, in irgendeiner Post-Production-Suite, sondern das macht im Prinzip die KI für dich. Und das ist ganz einfach gesprochen jetzt, ich glaube, 4 Wochen, 6 Wochen, habe ich das Gefühl, gibt es jetzt da die große Welle KI und Photoshop. Was kann der Photoshop-Artist plötzlich an Speed gewinnen, weil er entweder komplette Hintergründe in Welten einbauen kann, Lichtstimmungen ändern kann, Extensions von Motiven rechnen lassen kann, verschiedenste Produkte in dieselbe Hand derselben Darstellerin, desselben Darstellers bauen, montieren kann und das auch wirklich täuschend echt. Also im Prinzip eine totale Produktivitätssteigerung auf Knopfdruck. Und das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass die KI natürlich...
Bei Premiere haben sie es vor kurzem angekündigt. Also das ist dann der Bewegtbildbereich.
Genau, und im Bewegtbildbereich hast du natürlich dann noch eine ganz andere Performance. Ja? Und auch da geht es ja darum... Jeder, der in der Post-Production arbeitet, im Grading arbeitet, weiß, wie aufwendig das ist, dann verschiedene Sprachversionen rauszurendern, vielleicht auch kulturell, was Zielgruppen angeht, unterschiedliche Grading-Versionen noch zu schaffen. Und der nächste Schritt ist dann, solche Contents dann ja auch zu distribuieren. Ja, wo gehen die dann hin? Was sind da die Arbeitsschritte bisher? Habe ich eine Media-Agentur, die macht das Planning, die bucht die Assets, dann müssen die Assets hochgeladen werden, dann checkt jemand, ob die alle on time da sind, ob die auch richtig ausgesteuert werden, die Auswertung. Das kann im Prinzip natürlich die KI für dich übernehmen. Und deshalb, glaube ich, ist es ein Produktivitätsthema zum einen. Und zum anderen ist es aber auch ein Kreativitätsthema, ja, weil du auch im Inspirationsbereich eben siehst, es gibt auch im Fotobereich verschiedene Anbieter, Interior AI zum Beispiel, da hast du Fotos von einem Raum wie dem hier, der ist vielleicht, den hast du schon länger, wohnst da vielleicht privat oder es ist dein Büro und du findest es nicht mehr so sexy, dann lädst du da das Foto hoch und gibst ein, ob du das im Industry Loft Stil haben willst oder ob das ein Landhaus ist in Dänemark oder irgendwo vielleicht ein urbanes Living in New York. Und dann bekommst du in 7 Sekunden eben verschiedene Perspektiven aus diesem Raum, komplett eingerichtet mit Morgen-, Mittag-, Abendstimmung. Und du kannst im Grunde genommen in no time in einem Projektmeeting mit dem Kunden zum Beispiel sagen, naja, hier könnte dein Möbel so aussehen, hier könnte es so aussehen, hier könnte es so aussehen. Was die Ausstattung des Raumes angeht, also den Look and Feel. Und dann ist der nächste Schritt, dass es auch schon Tools gibt, wo du die Ausblicke nach draußen quasi, wenn du im Fotostudio shootest, Fotoaufnahmen produzierst, machst du das meist ohne Scheiben in den Fensterrahmen, um Reflexionen, Spiegelungen zu vermeiden. Und jetzt kannst du eben sagen, okay, ich habe drin in Dänemark, dann will ich aber keinen Backdrop auf Stativen hochziehen oder irgendwie noch ausleuchten mit einem Oberbeleuchter für viel Geld, sondern ich kann im Prinzip sagen, ich bin jetzt an der dänischen Küste und im besten Fall im Still schnell eingebaut. Aber dasselbe Ding kann halt morgen in Taiwan stehen, wenn du das möchtest.
Gehen wir mal 12 Monate in die Zukunft. Wer von euch in der Firma hat denn dann noch seine klassische Jobbezeichnung beziehungsweise macht noch das, was er heute macht?
Ja, spannende Frage. Wir waren vor 2 Wochen auf so einem Führungskräfte-Workshop-Meeting und haben uns da mit Blick nach 24 auch ausgetauscht. Und tatsächlich ist es so, dass die Verantwortlichkeiten sich verändern und dass die Jobtitel, glaube ich, nicht mehr so relevant sind. Ich glaube, dass sich das viel mehr wandelt in, wie das früher auch schon war, in diejenigen, die an der Forefront einfach total offen sind, experimentieren und die Dinge einfach umsetzen, um daraus zu lernen. Da lernen wir jetzt als Menschen etwas langsamer als die KI. Umso mehr sind wir aufgefordert, uns damit zu befassen. Ja. Und diejenigen, die vielleicht sagen, ja gut, ich bin eher so am Ende meiner Laufbahn, das muss ich mir jetzt nicht mehr antun, macht ihr das mal. Die werden konventionell ihren Job weitermachen. Und ich sag mal, ein Bühnenbauer, der eine Kulisse baut bei einer Produktion, egal ob Foto oder Film, dem wird die KI relativ egal sein. Ja, der sagt, ich habe meine Tools, meine Werkstoffe, mehr brauche ich nicht. Ich kann logisch denken und ich habe einen Architekten, der mir das zeichnet. Aber Stichwort Innenarchitektur, da ist es dann zum Beispiel schon so, dass der ein oder andere Architekt vielleicht zu langsam wird.
Und kommt denn dann nicht auch der Kunde und sagt, jetzt hören Sie mal zu, das, was Sie da immer so berechnen, das habe ich mir gerade auf 3 Tools ja selber zusammengebastelt, jetzt brauche ich aber nur noch einen, der mir das umsetzt, da fehlt es mir noch. Ist da nicht auch das die Gefahr, dass der Kunde die Arbeit, die ihr eigentlich macht, nicht mehr so wertschätzt, weil er sagt, ist ja überall kostenlos da? Wir hatten damals zum Beispiel das Problem bei YouTube, ja, 2007, wirst du dich sicher erinnern. Wir haben damals aufwendig Streaming gemacht und auf einmal kam YouTube und hat das alles kostenlos angeboten. Und die Urheberrechte waren völlig egal. Man hat den Leuten erlaubt, alles hochzuladen. Auf einmal war das Ding bekannt. Die haben das durchgedrückt aufgrund ihres Geldes und natürlich auch mit der Macht, das dann juristisch auch durchzufechten. Und auf einmal kamen die Kunden und sagten, ah, oh, da müssen wir jetzt leider bei euch den Vertrag kündigen, weil da ist es ja kostenlos. Was es nicht war, es wird mit Daten bezahlt, aber das ist so ein ähnliches Thema gewesen. Da hat es uns, muss man sagen, fast zerlegt.
Also ich glaube, parallel zu der Geschichte, die du gerade erzählt hast, und natürlich erinnere ich mich daran, ja, wir werden natürlich Herausforderungen haben in dem Bereich, ja, und da wird sicherlich auch Kunden geben, die sagen, ey, wir machen jetzt nichts mehr mit Vogelsänger oder mit einem anderen Anbieter, sondern wir machen das jetzt KI-gestützt, viel schneller selber in-house und gefühlt fast kostenfrei. Aber du hast natürlich aus meiner Sicht das Thema Beratungskompetenz. Das wird extrem wachsen und an Bedeutung zunehmen. Ob das Agenturen sind, ob das Regie ist, ob das eine Produktionsaufnahmeleitung ist, ja, das wird jemand sein. Das ist ein zentraler Ansprechpartner für den Kunden oder die Agentur. Und die Person muss im Grunde genommen inhalieren, wofür die Marke steht, was die Geschichte eigentlich transportiert, warum die Geschichte so entwickelt wurde und wie sie im besten Fall auch draußen am Markt funktioniert und wahrgenommen wird, ja, und über welchen Zeitraum. Und ich glaube, das ist etwas, das du der KI nicht überlassen kannst, diese Beratungsleistung, weil das Erfahrung voraussetzt, weil das auch Menschenverständnis voraussetzt, also wie Menschen ticken und worauf die reagieren und wie die reagieren. Das ist das eine. Und das zweite ist auch, dass du natürlich, wir setzen mal voraus, dass die KI genauso schnell oder noch schneller besser wird, dann ist das Argument, das ich jetzt gleich ins Feld führe, vielleicht obsolet. Aber Stand heute würde ich sagen, die KI produziert halt Inhalte, die du mit 5-maligen Prompting in 5 verschiedenen Versionen bekommst. Also die KI kann es nicht reproduzieren. Wenn wir heute einen Content produzieren, ob das ein Foto oder ein Film ist, oder wenn ihr ein Livestreaming macht und der Kunde sagt, ich will das genauso nochmal haben.
Du meinst
haben,
die Konstanz.
Genau, dann kriegst du das wieder genauso hin. Bei der KI ist das Ergebnis immer anders, weil es eine andere Art von, so stelle ich mir das vor, Zusammensetzung der Elemente für sich wählt.
Am Ende sind es statistische Berechnungen, die immer wieder neu ausfallen, weil die, sagen wir mal, die Zahlen sich so massiv ändern.
Genau, und auch die Zeiträume, ich glaube jetzt, die ChatGPT-Daten sind immer noch bis Ende 22 quasi Datenbankzugriff. Das wird dann natürlich irgendwann erweitert. Aber du wirst sehr langsam, also quasi immer ein Jahr rückwirkend jetzt, wirst du einen Datenbankbestand erweitert bekommen, auf den die Plattform zugreifen kann. Das heißt, der Datenbestand ist endlich. Also er ist schier unendlich, weil er auf die ganze Welt zugreifen kann, auf das Wissen der Welt und auch auf alle Kampagnen, die es schon mal gab. Und wenn ich jetzt da eben reinkippe, ich möchte eine Kampagne für Sneaker und die soll funktionieren für 14- bis 19-Jährige und das ist Street-Style und das soll bitte nicht in den USA stattfinden, dann bekomme ich da sehr schnell ein Ergebnis, das auf den ersten Blick total cool ist. Wenn ich das aber genauso nochmal prompte, bekomme ich eine Kampagne, die anders aussieht. Und dann habe ich keine Konsistenz. Und die ist gerade in dem Grundrauschen, in dieser Frequenz, die du vorhin angesprochen hast, in der Dichte an Noise oder an Lautstärke um uns herum, total wichtig, um eben konsistent dann auch in die Marke einzuzahlen oder in das Produkt. Aber ich glaube, es ist ein Thema, wo es im kreativen Umfeld trotzdem, was Brainstormings angeht, was so Early-Phase-Meetings angeht mit Kunden, wo du denen zeigen kannst. Also wir haben uns das ungefähr so vorgestellt, so könnte das aussehen. Das sind viele Dinge, die du sonst halt aufwendig scribbeln musst und irgendwie visualisieren. Das heißt, ich glaube, dass in der Kreation an sich viele Menschen Aufgaben nicht mehr verrichten müssen, die sie vielleicht auch gar nicht so geil finden. Weil sie scribbeln irgendwas, nur damit der Kunde versteht, wie der Kreative sich das vorstellt. Danach wird das gar nicht mehr benötigt, das Produkt, also als Zwischenprodukt. Das kann man KI-gestützt sehr schnell machen und auch viel, viel effizienter. Aber ich glaube, so richtig spannend, und da wird, denke ich, in sehr naher Zukunft auch bei uns die Musik spielen, dass es, wir sprechen von uns als Studio immer als Creative Factory, weil wir eben Kreatives mit einer hohen Stückzahl, mit viel Ausstoß produzieren können. Und der hohe Ausstoß, die vielen Fotos zum Beispiel, müssen ja alle in die Post, die ist bei uns in-house. Und ich kann jetzt natürlich die Mitarbeiteranzahl skalieren, ohne neue Leute einzustellen, indem die mit diesen neuen Tools viel schneller KI-gestützt Ergebnisse erzielen, die qualitativ besser sind als von einzelnen Personen. Vielleicht manuell in einer besseren Qualität erzeugt, aber viel, viel mehr Zeit dafür in Anspruch nimmt. Das heißt, wir bekommen viel mehr Content aus der Pipeline in kürzerer Zeit. Und da, glaube ich, ist es eine Lernkurve, einfach zu gucken, wo muss man abwägen, was kann die KI bis wohin schon jetzt sehr gut,
ja,
und was macht sie vielleicht zukünftig auch komplett allein. Vielleicht haben wir irgendwann gar keine Post-Production mehr in-house.
Da haben wir auch schon oft drüber geredet, wenn sich KI dann sozusagen der KI verkauft oder KI bestellt was bei der KI. Und was machen wir dann noch so? Sind wir dann nur noch am Freizeit? Naja, also das ist ja, da wird es dann schon sehr philosophisch. Ich würde gerne nochmal auf das Thema kommen, wenn ich das so höre, was du erzählst, dann braucht ihr ja eigentlich so eine Art Prozessarchitekten, weil das ändert sich ständig.
Genau.
Also ihr braucht eigentlich eine permanente, und wir ja auch, eigentlich fast jedes Unternehmen, wenn das jetzt noch mehr in die Abläufe eingreift, das Ganze. Und wir haben vorhin noch über Geschwindigkeit gesprochen, dann brauchst du eigentlich Menschen, die in der Lage sind, diese Prozesse mit den, nennen wir sie mal Tools, neuen KI-Tools, permanent neu aufzusetzen, neu zu orchestrieren, und zwar in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, um, falls du feststellst, da hakt es irgendwo, das ist noch nicht so gut, sofort eine Art neuen Prozess zu etablieren. Das ist eigentlich, glaube ich, die Aufgabe schlechthin in den nächsten Jahren.
Absolut, für alle. Absolut. Und wie schnell sich das gerade verändert, kann man, glaube ich, auch daran erkennen, du hast es vorhin angesprochen, eingangs März ging das so los, ja, mit KI. Und man
23,
hatte,
ja.
Man hatte plötzlich das Gefühl, es ist auf jedem Panel, es ist in jeder Morningshow, es ist sogar einen heute
Nachrichten oder, oh ja, dann ARD, der Taxifahrer, ja, spricht drüber.
Genau, also plötzlich war das so ein Mainstream-Thema gefühlt. Mhm. Aber tatsächlich habe ich persönlich, ich glaube, im Mai einen der ersten Vorträge gehört, auch hier in München, von einem guten Freund, der eine Agentur hat in Oberhausen. Und der hat dann einen KI-Vortrag quasi dabei gehabt im Gepäck, hat den hier quasi vor Marketingleuten präsentiert. Und im Grunde genommen war damals noch seine Aussage, also er geht stark davon aus, und so sieht das die Industrie auch, Kreativwirtschaft, wie gesagt, Mai, dass es ein komplett neues Berufsbild gibt, und zwar Prompt Engineering. Mhm. Und der Prompt Engineer ist der, der eben lernt und immer besser darin wird, die Befehle der KI zu erteilen, damit er von der KI möglichst präzise das zurückbekommt, was er möchte, mit möglichst wenig Streuverlust. Letzte Woche mit Menschen gesprochen, war in Nürnberg auf Europas größtem Hörakustiker-Kongress.
Okay.
Da gab es auch ein Panel, auch zum Thema KI im Bereich Hörakustik. Mhm. Was sind die Risiken, was sind die Chancen?
Und also Hörakustik, sprechen wir von Hörgeräten?
Hörgeräten.
Okay, genau. Alles klar. Genau. Jetzt, okay.
Und da war zum Beispiel die Aussage, nee, der Prompt Engineer, den brauchst du nicht mehr, weil das Berufsbild ist jetzt schon wieder obsolet. Weil nämlich jeder, der regelmäßig damit arbeitet, sehr schnell versteht, wie stark er sozusagen den Befehl, den er dort reintippt, verfeinern und verbessern muss, um dann sehr granular im Prinzip über wenige Worte oder Sätze das zu bekommen, was er möchte. Und das zeigt, glaube ich, sehr deutlich, wir dürfen uns da jetzt nicht an irgendwelchen Berufsbezeichnungen oder Jobtitles festklammern, sondern es ist genauso, wie du sagst, du wirst im Prinzip in jedem Unternehmen, das mit Technologie zu tun hat, jemanden brauchen, der diese Entwicklung, die Geschwindigkeit, die Breite der Tools überblickt und da erstmal am Laufenden bleibt, ja, damit auch dem Großteil seiner Kollegen inhaltlich voraus ist und im Grunde, ich würde fast sagen, wie eine Inhouse-Beratung, ja, sinnvoll überlegt, welche Tools muss man kombinieren und kann man vielleicht auch jetzt schon im Unternehmen einsetzen.
Und also doch der KI-Tool-Manager.
Es ist vielleicht.
Wir brauchen immer ein Label, ja. Das muss irgendwie geframed werden, bam, damit man sich darauf vorstellen kann.
Das ist dann vielleicht der, weiß ich nicht, der Artificial Intelligence R&D Officer, I don't know. Irgendeinen C-Titel wird es dann schon geben, ja. Weil ich glaube, dass es je nach Unternehmensgröße doch jemand bei den größeren Firmen auf C-Level wäre, der eben auch dann die Möglichkeit hat, mit dem entsprechenden Standing auf Vorstandsebene, Geschäftsführungsebene die Themen dann auch top-down zu treiben. Weil ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, das bottom-up funktionieren kann. Dann dauert es zu lang. Also du wirst jemanden brauchen, der sich das zur strategischen Aufgabe macht und sagt, wir als Automobilhersteller, wir als weiß ich nicht, Hausgerätehersteller, wir müssen jetzt möglichst schnell verstehen, wie es in unserem Business, in unserem Industriebereich mit KI für uns schneller, produktiver, effizienter, mit mehr Marge, kürzeren Produktionszeiten funktioniert, umsetzbar ist. Und das wird jemand sein, der natürlich sehr viel Augen und Ohren offen hat und einfach schlicht von Natur aus neugierig ist, weil der wird Dinge ausprobieren müssen. Ich glaube, es ist ein klassisches Consulting-Business gewesen über lange Zeit, dass die großen Beratungshäuser in den Industrieunternehmen ein- und ausgegangen sind und ihnen erzählt haben, wie das Internet funktioniert oder wie E-Commerce funktioniert und Online-Shops, ob die einen Sinn haben oder nicht und Suchmaschinen und. Ich weiß nicht, ob das bei der KI zeitlich ausreicht. Ja, ich glaube, das muss im Unternehmen verankert sein. Und wenn man clever und schnell ist, denke ich, dann holt man sich entweder Leute von extern und holt sich die an Bord fest, damit die Iterationsschleifen kurz sind und die Wege kurz und damit auch die Geschwindigkeit hoch, ja, um die Prozesse zu treiben. Oder man holt sich wirklich jemanden quasi aus dem eigenen Unternehmen, weil man weiß, ich sage jetzt mal bewusst, 3 Geeks und 2 Nerds, die sich sowieso permanent damit befassen. Und ich würde gar nicht sagen, dass das klassischerweise die IT ist, die sich da irgendwie damit befasst, sondern das sind viele Menschen, die einfach Neues gerne ausprobieren und durchaus auch im Content-Bereich, vielleicht in ihrer Freizeit zu Hause, schon viel mehr mit KI tun, als sie im Unternehmen erzählen.
Oder vielleicht im Unternehmen noch erlaubt ist.
Genau.
Gibt's ja auch.
Ist ja auch ein ganz wichtiges Thema.
Gibt ja auch welche, die das verdrängen und vielleicht sagen, so wie damals, haben ja auch viele gesagt, das vorhin angesprochen, Internet wird nicht kommen, E-Commerce ist Quatsch oder was waren auch so ein paar Sachen, ja, mein Gott, eine Suchmaschine, wer braucht das schon? Das sind natürlich Fehleinschätzungen gewesen, wie wir heute wissen. Kommen wir mal zu deiner zweiten Tätigkeit. Du bist ja auch einer der Initiatoren des Markencamps. Was macht das Markencamp?
Richtig. Das Markencamp ist eine Plattform, ein Netzwerk, könnte man sagen, für Menschen, die mit an und für Marken arbeiten. Ja, das heißt, das sind Leute aus Agenturen, das sind Leute aus Marketingabteilungen, das sind aber auch einige, die in der Beratung unterwegs sind. Das sind einige, die im Softwarebereich Applications entwickeln, also Apps bauen oder auch klassische UX-Designer, die sich eben mit dem Thema Marke befassen, aber eher im IT-Umfeld, ja, oder im Web-Bereich. Und das gibt es seit 2013. Wir sind da zu dritt im Vorstand und bieten quasi Austausch, ja, dieser Gleichgesinnten, sage ich mal, die sich zu einer Konferenz, die über 2 Tage geht, einmal im Jahr in Deutschland irgendwo versammeln, wo wir dann entsprechend gastieren. Bisschen wie so ein Wanderzirkus. Und dann gibt es eben noch digitale Formate, so Marken-Lounges, wo wir zu Themen uns austauschen, klassischerweise einen Impulsvortrag haben und dann in einem sehr kleinen Rahmen, heute jetzt im Rahmen von Teams, Zoom oder irgendwie Google Meet, abends zusammenkommen und irgendwie eine Stunde, Stunde 30 uns austauschen zu einem Thema. Passenderweise jetzt sozusagen letzte Woche eben auch das Thema KI und Augmented Reality in einem großen Telco-Unternehmen. Und da so ein bisschen Schulterblick bekommen und den unseren Mitgliedern und auch Gästen anbieten können, um einfach einen Schulterblick zu bekommen und mal zu sehen, wo die Unternehmen sich zum Beispiel gerade mit diesen Themen befassen. Mhm. Das kann aber auch mal eine klassische Marketingkampagne sein oder eben auch ein Thema Kommunikation im Wahlkampf. Ja, mhm. Wie müssen politische Marken sich ausrichten? Was macht Trump extrem gut, obwohl ihn viele nicht mögen? Ja, oder sein Social-Media-Team, was machen die sehr gut? Und da gibt es spannende Menschen, die wir da an das Markencamp andocken und im Grunde genommen eigentlich Informationsaustausch mhm. bieten.
Ja. Ist ein Verein, kann man sagen?
Ist ein Verein, absolut. Ja, okay. Genau, steht ein Verein dahinter. Und ist so ein bisschen, jetzt 10 geworden, also quasi schon etwas mhm. in die Jahre gekommen, wenn man so will.
Warum habt ihr denn den gegründet? Hattet ihr irgendwie das Gefühl, ihr seid nicht repräsentiert? Weil ich sage jetzt mal Marketingclubs, und du bist ja auch im Marketingclub München, glaube ich, sehr aktiv.
Gewesen.
Genau. Ja, aber.
Also ich war lange im Marketingclub, genau. Mhm. Erst bei den sogenannten beim Führungskräftenachwuchs. Mhm. Die hießen damals noch Junioren im Marketing. Und die waren per Satzung bis zum vollendeten 34. Lebensjahr Junioren. Da mhm. sieht man, wie alt die Satzung ist.
Ja. Oh, und man weiß jetzt, wie alt du bist.
Genau. Ja. Und einige Menschen haben heute mit 34 schon 4 Firmen verkauft und sind irgendwie Multimillionär. Ja. Mhm. Aber damals waren das noch Junioren im mhm. Job. Und dann ist man in diesem Rahmen eben auch auf Konferenzen gegangen. Man hat Vorträge besucht, hat sich dort sozusagen Training on the Job Input geholt und hat im Grunde genommen sein Fachwissen, ne? Ja. Erweitert, ja. hat ein Netzwerk geknüpft und hat damit Gleichgesinnten sich ausgetauscht. In diesen Marketingclubs meist regional, an einem Standort. Es gab oder gibt so 65, 66 Clubs in Deutschland, vielleicht sind es inzwischen auch schon 70. Mhm. Und die sind alle in einem Dachverband organisiert, im Deutschen Marketingverband. Und da gibt es dann eben den Deutschen Marketingpreis, den Deutschen Wissenschaftspreis. Dann gibt es noch den Marken Award. Und die haben sich da eben dann auf Bundesebene getroffen, haben sich da ausgetauscht. Und irgendwie sind die Menschen, die irgendwann 35 geworden sind, sind sich so ein bisschen, haben sich ein bisschen aus den Augen verloren, weil auf diesem Marketingtag nicht so viele davon aufgetaucht sind. Mhm. Und irgendwann, wie das so oft ist im Leben, gab es dann immer so dieses geflügelte Wort, ja, man müsste mal, da sollte mal jemand. Mhm. Und irgendwann war ich es dann leid und habe gesagt, gut, also dann müssen wir halt jetzt mal schauen, ob da irgendwie Leute hinkommen, wenn wir selber irgendein Format anbieten. Und daraus ist dann das Markencamp entstanden. Ich habe quasi alte Bekannte aus diesem Kreis kontaktiert und wir haben einen Vorstand gebildet und dieser Vorstand war irgendwie in Nord-, Süd-, West- und Ostdeutschland beheimatet, also 4 Personen, dann eben die First Seven, um den Verein zu gründen, also noch 3 weitere, die Freiwillige waren und dann war der Verein gegründet, wir haben 2013 dann das erste Markencamp in München ausgerichtet und haben jetzt in den vergangenen 10 Jahren, wir hatten jetzt dieses Jahr das Markencamp Exchange Festival, also 10 Jahre Festivalcharakter, 2 parallele Bühnen, deutlich aufwendiger, mit deutlich mehr Content und verschiedensten Speakern. Und man hat einfach gesehen, wie sich auch das entwickelt hat in den 10 Jahren. Die Leute erwarten natürlich auch deutlich mehr, ja, ich würde sagen, Business Output. Ja, es ist keine reine Freizeitveranstaltung, wo du irgendwie lustig feierst und irgendwie mal einen Vortrag hörst, sondern die Leute gehen schon deutlich kritischer auch raus, weil das Zeitkontingent weniger wird. Mhm. 10 Jahre später haben viele Familie, haben vielleicht wird
weniger gereist auch, oder?
Genau, seit Corona ist natürlich auch die Bereitschaft, Live-Veranstaltungen zu besuchen. Ich würde sagen, über alle Branchen hinweg höre ich das bei Veranstaltern, es ist deutlich schwerer geworden. Die Menschen sind weniger verbindlich, legen sich nicht mehr fest, sagen ganz, ganz kurz vorher noch ab, leider auch auf Speaker-Seite. Mhm. Und die digitalen Formate jetzt natürlich durch Corona, sämtliche Meetings mit Kollegen digital, hat auch so ein digitales Vortragsformat an Attraktivität verloren. Also wo früher vielleicht 30, 40 Menschen zugehört haben, sind vielleicht jetzt noch 10 oder 12 da.
Weil sich es abgenutzt hat?
Es hat sich abgenutzt und es ist natürlich auch so, wenn du jetzt per se, und das ist ja nach Corona so geblieben, über den Tag hinweg, je nachdem in welchem Level du arbeitest oder auf welchem Level im Unternehmen oder in der Agentur, bist du ja sowieso schon 2, 3, 4 Stunden am Tag in irgendwelchen Calls mhm. Oder mehr. Und dann hast du abends nicht noch Bock, irgendwie zu Hause dann quasi beim Abendessen oder kurz danach wieder in einen Call zu gehen, auch wenn du da für dich was rausholst.
Ja.
Aber ja, das ist im Prinzip das Markencamp. Und das Schöne daran ist einfach, dass es trotzdem im Kern immer noch die Gleichgesinnten zusammenbringt und der harte Kern da auch sehr loyal ist, sagen mhm. wir mal so, und sich tatsächlich natürlich auch über das Format hinaus vernetzt und auch tatsächlich Projekte zusammen macht. Mhm. Darum geht es natürlich auch. Und es ist eben auch spannend, damit die Brücke quasi wieder auf letzten Dienstag, dann zu sehen, wenn es dann um Themen wie KI oder Augmented Reality geht, dann ist natürlich die Neugier da, auch wenn das jetzt im Marken- oder im Agenturumfeld schon so ein bisschen die neue Sau ist, die durch alle Dörfer getrieben wird, wie alle 2 Jahre halt was Neues kommt. Hat man jetzt aber auch da den Eindruck, oder würde ich sagen, habe ich den Eindruck, dass es jetzt auf jeden Fall die nächste Stufe erreicht ist. Es geht nicht mehr um die Tools, sondern man sieht schon, wie die Tools verknüpft ineinander greifen und tatsächlich Ergebnisse produzieren, die man jetzt vielleicht eben im März oder im Mai noch nicht so gesehen hätte. Und da hatten wir jetzt eben auch die Chance zu sehen, wie ein Clip, ein fertiger Werbespot in 8 Minuten quasi komplett KI-gestützt in verschiedenste Sprachvarianten, mit extrahierten Text, mit übersetzten Textvarianten, zurück in ein Voice-Over, dann das Voice-Over auf das Video gelegt, dann das Lettering eingeblendet, dann sozusagen fertige Clips rausgerendert und zur Distribution an die Mediaagenturen bereitgestellt. Tatsächlich in 8 Minuten funktioniert inzwischen, und ich glaube, das bringt halt eine extreme Geschwindigkeit in die Fachabteilungen, weil wir dürfen nicht vergessen, es ist in der klassischen Marketingabteilung bis heute nicht so, dass du da eine eigene Content-Produktionsstrecke mit Post-Production und allem hast, sondern es wird natürlich immer noch viel mit Agenturen gearbeitet und mit Production Companies, und das ändert sich gerade.
Ich muss da immer so, wir hatten früher mal diesen Spruch, Demokratisierung der Produktionsmittel.
Genau.
Am Ende ist es ja nichts anderes. Das heißt, das, genau, was du, wo du früher immer jemand anders gebraucht hast, die große Werkbank, die bei dir nicht stehen konnte, weil du sie auch nicht bedienen konntest, die steht jetzt plötzlich bei dir selbst und du kannst die Dinge selber tun. Genauso wie das iPhone, das ist ja auch ein super Beispiel. Ja klar, am Anfang haben die Leute gesagt, was soll ich mit der Kamera? Aber die haben dann natürlich schnell gemerkt, dass man damit ja was machen kann. Erstmal waren es die Selfies und dann jetzt wird mit Video ganz normal gedreht und in einer Qualität. Wir haben 4K etc., Cine-Look und was weiß ich nicht alles. Das kommt jetzt ganz groß und jetzt musst du halt, glaube ich, schauen, wo du bleibst auch irgendwo, ja, wenn du mal die Werkbank verkauft hast. Denn die ist absolut plötzlich nicht mehr zu verkaufen.
Absolut. Ja. Und es ist halt viel Cloud virtualisiert. Ne? Mhm. Du musst natürlich dann auch gucken, mit welchen Tools arbeitest du. In gewisser Form bist du dann auch gebunden an die Anbieter, weil da liegen deine Assets, da wird alles verwaltet.
Ich muss auch noch den Datenschutz kurz erwähnen.
Ich wollte gerade sagen,
bei US-Anbietern.
Du bist ja im Datenschutzbereich auch sehr umtriebig und auch hast viel Expertise. Und ich glaube auch, dass da nach wie vor die AGBs von vielen Anbietern einfach akzeptiert werden, wie bei jedem Apple-Update und bei jedem anderen Cloud-Anbieter auch. Und die ob Safe Harbor oder anderes, es ist im Prinzip alles obsolet inzwischen. Es wird alles wieder auf den Kopf gestellt und zu Recht auch zum Teil natürlich hinterfragt, was Datenschutz angeht. Ja. Und trotzdem dürfen wir uns da keine Illusionen machen. Die Big Four sitzen in den USA, TikTok mit Sitz in China. Und die machen die Spielregeln. Und da kann ich als EU natürlich sagen, ich gehe dagegen vor, ich habe ein juristisches Bollwerk und ihr müsst euch da dran halten. Dann werden wir als quasi in Deutschland sitzender Markt Stück für Stück auch an Bedeutung verlieren und auch an Attraktivität. Und wie gesagt, bin weder Datenschützer noch arbeite ich bei Facebook oder bei den anderen Großen. Aber ich glaube, das muss man natürlich abwägen. Und auch da wiederum als Verantwortlicher in einem Unternehmen, du musst dich halt dann mit dem Datenschutz auseinandersetzen. Es geht gar nicht anders. Ja. Aber die Geschwindigkeit auch dort ist natürlich heftig. Und wenn man tatsächlich im Blick behält, wie viel Content, und wir kennen beide aus der Vergangenheit, inzwischen sind die grafischen Abbildungen der pro Minute, pro Sekunde hochgeladenen Contents ja um ein Vielfaches noch größer als damals. Ich meine, das ist eigentlich der Wahnsinn. Und man kann sich das in Zahlen auch gar nicht mehr wirklich vorstellen, was das bedeutet an Serverkapazität, an Strom, an Rechenleistung. Das Mooresche Gesetz ist vielleicht bald ausgehebelt, hat man das Gefühl, weil es einfach immer schneller, immer mehr Leistung gibt und immer mehr Speicherkapazitäten. Und wenn alle in 4K drehen, muss der ganze Content ja auch irgendwo hin.
Und die sind ja jetzt schon bei 8K auf der Messe. Genau. Und ich glaube, die Olympischen Spiele waren und Katar, die haben schon alle auf 8K produziert.
Genau.
Und das, 16K ist auch schon in der Mache.
Und das ist halt auch bei uns wiederum, bei Studioproduktionen oder auch on Location, ist es immer noch ein Thema, das per se in jedem Briefing 4K steht. Mhm. Und wenn du dann
hinterfragst, aber wegen Cropping vor allen Dingen, oder?
Auch Cropping, natürlich hat das auch praktische, technische Gründe. Ja. Aber es ist auch oft so, bei genauerem Nachfragen ist es dann oft, ja, Full HD reicht auch. Aber es steht in den Briefings per se mal 4K drin.
Weil man das abgetippt hat von den anderen?
Weil es Copy-Paste ist oder weil auch in den Fachbereichen keiner Gefahr laufen will, dass du danach Content hast, der nicht reicht. Mhm. In Auflösungen für Cropping oder auch für besonders, weiß ich nicht, vielleicht aufwendige einzelne Clips oder Sequenzen. Ganz oft wird natürlich daraus jetzt klassisch ein Still-Image noch generiert. Braucht man kein Foto bezahlen, auch praktisch. Also es hat natürlich Vorteile, aber es hat natürlich auf der Produktionsseite dann auch einen Cost-Impact.
Klar.
So, und das muss man sehen und das ist auch nicht jeder gewillt zu zahlen. Und ich meine jetzt, eine der Challenges, wir reden ja auch über Challenges, ja, wird sicherlich sein, dass natürlich bei der aktuellen Stimmung im Markt draußen die Budgets nächstes Jahr jetzt nicht so üppig sind. Mhm. Ja.
Wie ist denn die aktuelle Stimmung gerade?
Naja, ich glaube, dass das nach Branche etwas unterschiedlich und zeitversetzt ankommt. Ja, aber du hast natürlich jetzt, bleiben wir mal im Home Electronics oder im Hausgerätebereich, du kommst jetzt aus einer Phase der Pandemie. Du hast auf der einen Seite einen querliegenden Frachter in einem Kanal, wo kein Traffic mehr stattfindet. Dann hast du eine Pandemie, dann gibt es extreme Logistikschwierigkeiten. Es gibt das komplette Erliegen von Produktionsstrecken. Es werden keine Geräte gefertigt. Dann hast du Chipmangel. Dann kriegst du das einigermaßen in den Griff. Dann hast du massive Inflation, Zinssprünge.
Kaufzurückhaltung dadurch, automatisch. Genau,
dadurch natürlich resultierend Geld zusammenhalten, Kaufzurückhaltung.
Jetzt kommt die Mauterhöhung am 1. April 2024. Genau.
Und dann hast du natürlich globale Themen wie jetzt, sagen wir mal, eher Auseinandersetzungen, ob das der Ukraine-Krieg ist, mit Facilities, die in der Ukraine wegfallen und nichts mehr produziert wird. Dann hast du die Themen jetzt mit Nahost und Israel ganz aktuell, wo jetzt vielleicht unser Markt nicht direkt betroffen ist, aber in Israel sitzen ganz viele Softwareentwickler, da wirkt Encryption-Technologie für Online-Banking entwickelt.
Ölpreis.
Der Ölpreis, genau.
Ist ein Thema.
Und dann hast du natürlich sehr naheliegend und für jeden sofort erkenntlich das Thema, die Baubranche kommt komplett zum Erliegen. Ja? Mhm. Die Baufirmen stellen die Leute aus, schicken die in Kurzarbeit, haben bei dem Zinsniveau natürlich keine Bauherren mehr. Menschen geben Grundstücke zurück bei den Gemeinden, bei denen sie die vielleicht im Losverfahren zugeteilt bekommen haben vor 2-3 Jahren, nach langer Wartezeit. Andere haben jetzt Anschlussfinanzierungen und machen einen 400% Zinssprung. Ja.
Die 10-jährigen Hypothekendarlehen laufen gerade aus.
Genau. Ja. Und damit hast du eine, sagen wir mal, makroökonomische und auch globale Situation, wo du halt Planungsschwierigkeiten hast. Und das merkst du natürlich an der Kaufzurückhaltung. Und damit, gerade wenn du in der Werbung bist oder Content produzierst für Werbekunden, dann ist das schon immer leider ein Bereich gewesen, der schnell eingefroren werden kann. Mhm. Und damit ist dann sozusagen ganz klar das Thema, das Budget ist kleiner. Ich habe aber den vorher angesprochenen Need. Es gibt dieses Grundrauschen in den Channels. Das heißt, ich muss mit vielleicht weniger Budget
mehr machen.
Mindestens genauso viel Content-Output produzieren. Also brauche ich verschiedenste Cutdowns, kürzere Formate, niedrigeres Production-Level, härter verhandelte Preise. Das bringt mehr Wettbewerb bei den Produktionsfirmen. Einige stehen mit dem Rücken an der Wand. Die gehen halt dann in kostenlose Pitches, verkaufen Ideen unentgeltlich oder machen halt das Sonderformat nochmal on top, ohne es zu berechnen. Das heißt, der Wind wird rauer, ja, und die Situation ist eher angespannt und man muss einfach gucken, wie man da jetzt clever durchmanövriert. Ja. Und auch da ist natürlich das Thema Mut wieder wichtig. Auf der einen Seite, man muss mutig vorangehen und gucken, wo man sich in seiner Nische, auch in der man ja immer am Ende ist, sich clever aufstellt und in Bewegung bleibt. Und gleichzeitig, und das hatten wir ja eingangs auch, das Thema KI und Tools. Man muss natürlich gerade in den Zeiten gucken, was kann ich vielleicht mit Hilfe dieser Tools eben schneller, günstiger, effizienter machen, um auf Augenhöhe mitspielen zu können. Weil auch da gibt es natürlich diverse Vorträge, der vorhin angesprochene Vortrag des Kollegen mit der Werbeagentur in Oberhausen lautete, warum andere plötzlich schneller sind. Und das ist genau der Punkt.
Also es gibt gar keine Alternative zu, ich beschäftige mich nicht damit, sondern die Frage ist nur, wann und wie intensiv.
Absolut. Ich glaube, wer vor dem Internet die Augen verschlossen hat, hat heute das Nachsehen. Ja, da ist ziemlich duster in dem Bereich, wo die Menschen sitzen oder die Unternehmen. Und das gilt genauso für das Thema E-Commerce. Wer sich vor dem E-Commerce verschlossen hat, das hat man ganz klar im Übrigen gesehen in der Pandemie. Die Interior-Möbel-Anbieter, ja, die keine E-Commerce-Bezahlstrecke und die daran angekoppelte oder angedockte Logistik hatte, Die haben natürlich das Nachsehen gehabt und die online schon präsenten, mit den entsprechenden Strecken ausgestatteten Anbieter haben Rekordumsätze gemacht in der Pandemie. Und das geht natürlich nur, wenn du alles schon etabliert hast.
Ja.
Und das wird bei KI genauso sein. Die, die das jetzt etablieren werden, wir reden jetzt vielleicht über schnellere, kürzere Zeitperioden als noch im E-Commerce-Bereich oder im Internet, als es da losging. Aber du wirst auf jeden Fall eine Unterscheidung sehen und du wirst sehen, dass einige viel schneller ins Ziel laufen als andere. Und ein entscheidender Faktor wird wahrscheinlich KI sein.
Und Bewegtbild, würde ich sagen, oder?
Absolut.
Das muss ich noch unterbringen.
Absolut, Bewegtbild, da hast du völlig recht, weil, wie wir vorhin gesagt haben, das PDF-Handbuch will keiner mehr blättern und die Fotostrecke von als ich mein Gerät das erste Mal auspackte, interessiert auch keinen mehr. Ja, das heißt, du hast definitiv mehr Bewegtbildbedarf und jetzt haben wir noch gar nicht über Influencer und Co. gesprochen. Das heißt, auch dort Content Creator, Influencer, es wird ja alles im Prinzip videobasiert gemacht. Diese beiden Personenkreise leben von Bewegtbild. Das ist deren Hauptasset. Und die kämen ja nicht auf die Idee, irgendwas in reiner Audio-Podcast-Variante irgendwie an den Markt zu bringen.
Wobei, glaube ich, bei den Influencern ist es ja noch so, die haben ja noch ihre eigene Userbase noch mit dabei. Das ist ja der Unterschied. Die sind ja eigentlich so eine Art wechselnder Markenbotschafter. Ne? Lassen sich bezahlen dafür, dass sie dann ein Produkt empfehlen, sorgen gleichzeitig natürlich für die Inszenierung des Produktes auf diese Person, was ja auch natürlich spannend und unique ist und haben dann nochmal den Vorteil, dass sie so eine Art Followership dabei haben, die dann auch noch der mögliche Kundenkreis darstellt. Also sind sie diese kleinen Sender?
Jetzt hatten wir eigentlich den Sender ausgemacht.
Ja, das darf auch schon mal passieren. Aber wir sind ja fast live.
Always on. Das ist fast live. So.
Was ich sagen wollte, ist, dass wir haben damals immer von jeder muss ein Sender sein gesprochen. Mhm. Das wurde dann so ein bisschen abgewunken. Viele haben dann gesagt, ja, ich kann doch nicht ProSieben sein oder ZDF. Wie soll BMW mal eine ZDF werden? Aber wir sehen ja heute schon, dass es gibt ja zum Teil, ich weiß nicht, hier diese Kardashians und so, die haben ja Followerzahlen, das ist ja Wahnsinn und damit sind sie natürlich auch für sich dann nochmal Marken und du darfst dann gegen Geld mit deiner Marke ab und zu bei denen mit surfen, ja,
genau.
Im Modell. Also das würde ja nie funktionieren, wenn sie nicht Bewegtbild hätten. Ich glaube, absolut. Das ist klar. Also wenn du das nur mit Fotos illustrieren würdest, das würde kein Hering vom Teller ziehen.
Nein, da kannst du natürlich, du kannst im Bild natürlich Emotionen transportieren. Klar, davon lebt Fotografie schon immer. Aber wie wir beide wissen und wie wir uns beide ja auch einig sind, ist einfach das bewegte Bild erzählt halt mehr als 1000. Das Bild erzählt mehr als 1000 Worte und das Bewegtbild vielleicht mehr als 1000 Fotos. Du hast halt deine 24 oder 30 Frames pro Sekunde, die du auch wahrnimmst und da kannst du natürlich viel transportieren und jeder, der weiß nicht, in seinem Lieblingskinofilm, in seiner Lieblingsserie sitzt, ja, und wenn das noch so ein kurzer Teaser ist, anhand dieses Teasers hast du verstanden, worum es in dem Film geht und du hast entschieden, ob du ihn dir anschaust oder nicht.
Ja.
Und das ist auf der Produktebene genauso. Wenn du in 15 Sekunden transportiert bekommst, was das Produkt unique macht und warum du das gerade brauchst, dann wirst du als Empfänger dieses Clips, als Betrachter dieses Clips, wirst du handeln. Und wenn dir das gefallen hat, wirst du dir die nächsten Clips auch einziehen. Und so ist es bei den Influencern genauso. Ne? Also die müssen natürlich über das Bewegtbild sich und ihre Botschaften transportieren. Und das geht nun mal viel schneller als im Still-Image.
Mhm. Kann ich auch selber Influencer werden oder sagst du, du musst auf die Etablierten zurückgreifen? Kann man sagen, ich bin jetzt heute in einem Unternehmen, nicht besonders groß, sagen wir mal so alles so zwischen 10 und 100 Mitarbeitern. Brauche ich da Hilfe von extern oder kann ich wieder den Nerd im Unternehmen identifizieren, wie du vorhin schon gesagt hast, und den aufbauen? Weil ich glaube, wenn das alle Unternehmen jetzt dann beginnen, dann wird es für die Influencer ganz schön eng.
Ja, das stimmt, also, aber das ist so ein bisschen wie mit dem Corporate Podcast. Ja, ich glaube, du kannst, oder mit den Social Media Kanälen, der Kanal, das Studio ist schnell eingerichtet. Der Geek, der Nerd hat dir schnell irgendwie alles zusammengestellt, was du brauchst und die Abos bei Soundcloud und sonst wo quasi hergestellt. Aber du brauchst trotzdem natürlich, also in dem Moment, wo du das eingerichtet hast, beginnt eigentlich dein brutaler Hunger nach Content. Weil dann ist alles da und dann muss es bespielt werden. Und meine Erfahrung ist oder meine Beobachtung ist, dass es eben der Geek, der Nerd auf der technischen Seite, ja, aber wer ist im Unternehmen der Kommunikator? Wer sitzt an diesem Mikrofon? Wer sitzt vor der Kamera? Wer macht die TikTok-Videos? Wer überlegt sich, was da erzählt wird? In welcher Frequenz? Also klassische Redaktionsthemen. Ja. Das brauchst du eben auch. Und wenn du im Unternehmen niemanden hast, der sich wirklich mit diesen Medien befasst und tatsächlich auch diese Geschwindigkeit lebt, dann wird es schwer. Ich glaube, du kannst absolut Nischen besetzen. Du kannst auch als Mittelständler, als Hersteller von Einkaufswagen, ja, wirst du in einer Nische sehr schnell eine Follower-Base aufbauen können, so wie du das bei einem Blog auch schaffst. Aber du brauchst eine gewisse Sendefrequenz und du brauchst Themenvielfalt und du brauchst entsprechend natürlich dann auch professionell handwerklich gut aufbereiteten Content. Das darf dann halt auch nicht Müll sein im Sinne von Output. Wenn das zusammenkommt, kann das absolut funktionieren. Und ja, wenn das viele machen, werden wir sicherlich einige Influencer weniger brauchen. Aber der Grund, dass die da sind, ist eben genau dieses Verständnis vom Markt, von der Plattform und von der Zielgruppe. Und jetzt bin ich ja seit, muss gerade überlegen, sehr lange, über 25 Jahren in der Werbung, mehr oder weniger immer mit Marken in Berührung. Und ich schmunzle jetzt immer, wenn man bei Konferenzen irgendwo sitzt oder auch Streams sich anguckt und es wird davon gesprochen, dass wir das Ohr ganz nah am Kunden haben müssen. Wir müssen den Kunden besser verstehen. Wir können jetzt so viel Daten auslesen, wir können so viel tracken und wir können so viel Sinusmilieus und segmentieren und automatisiert zielgruppengerechte Ansprache und so. Und unterm Strich bleibt ganz oft diese Botschaft, wir müssen unseren Kunden besser verstehen. Warum? Weil er sich viel schneller verändert. Und deshalb ist zwar die Botschaft richtig, wir müssen den Kunden besser verstehen, aber wir laufen dem Kunden eigentlich seit 25 Jahren
mit welchen Mitteln
hinterher. Ja. Genau. Mit welchen Mitteln, mit welchen Botschaften und wenn auch da diese Neugier nicht da ist, zu verstehen, wo der Kunde sich hinentwickelt, auch der Kunde von übermorgen, ja, dann werden wir da nicht die richtigen Antworten und die richtigen Content-Formate anbieten können.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Schlusssatz.
Wunderbar.
Norbert, danke. Wir können jetzt theoretisch noch einen kleinen, wie soll man sagen, Add-on machen.
Gerne.
Und der Zuschauer oder die Zuseher können sich dann entscheiden, ob sie da noch dranbleiben, wer jetzt keinen Bock mehr hat. Aber wir müssen noch über deine Vespa-Aktivitäten sprechen.
Ich dachte, jetzt kommen die Outtakes.
Wir könnten jetzt natürlich noch Outtakes produzieren beim Thema Vespa. Nein, aber das musst du uns natürlich noch kurz sagen, weil ich habe neulich von dir einen Post gesehen. Und du bist ja sozusagen, du bist Vespa-Fan durch und durch. Du hast mehrere und du bist jetzt sozusagen in die Amateurrennklasse eingestiegen.
Genau. Also,
das musst du noch erzählen.
Okay. Also Vespa begleitet mich seit dem zarten Alter von 16.
Auch eine starke Marke.
Absolut.
By the way.
Damals war das ja klassisch so die Popper-Bewegung, wer das noch so kennt. Die Mods in UK sind Vespa und Lambretta gefahren.
Gab es einen ganz berühmten Film, oder? Quadrophenia, der viel, viel beeinflusst hat, glaube ich.
Absolut. Und wer den gesehen hat, weiß, die haben alle irgendwie strengen Seitenscheitel gehabt und hatten irgendwie Parker mit ganz vielen Aufnähern. Und in UK hatten die Vespas vorne ganz viele Scheinwerfer. Und war alles so ein bisschen overdone. Aber es war halt eine extreme Jugendbewegung, kann man sagen. Es war das Aufbegehren, so wie in Deutschland vielleicht die ersten Mofa-Rocker und später die Enduro-Kuttenfahrer. Ja. So war die Vespa halt für einen gewissen Jugendkreis das Fortbewegungsmittel der Stunde. Und eigentlich mit Beginn dieses Vespa-Erlebens begann dann auch das Thema Tuning, Leistungssteigerung, Customizing, alles, was heute ganz normal ist. Jeder hat eine Custom-Szene. War das damals eigentlich noch sehr, sehr überschaubar. Und ja, das ist im Prinzip geblieben mit allen Veränderungen. Job, Familie, dann steht das vielleicht mal länger in der Garage und wird nicht genutzt. Ja, dann kommt man da wieder mal zurück.
Und was macht es aus? Warum machst du das?
Weil es ein Lebensgefühl ist.
Also und was beschreib das mal.
Das Vespa-Fahren, wie kann man das beschreiben? Also zum einen ist es natürlich ein Zweitaktmotor. So, für die Nicht-Techniker, Zweitakt und Viertakt ist völlig unterschiedlich. Die einen haben da Gänsehaut, die anderen bei dem anderen. Und so ein Zweitaktmotor hat halt eine gewisse Drehzahlfreudigkeit und der knattert. Und die Vespa ist traditionell ja mit Gemisch quasi unterwegs. Das heißt, Öl wird in den Treibstoff gemischt.
Damit 1 zu 25?
Je nach Modell und Baujahr.
Okay.
1,25, 1,33, 1,50.
Okay.
Und das dient der Schmierung und Kühlung des Motors. So. Und das eine ist quasi, dass dieses knatternde Geräusch, wenn man, ich sag jetzt mal klassisch in Klischees gesprochen, wenn du im Sommer durch eine schmale Gasse in irgendeiner Altstadt zur Eisdiele oder Bar deines Vertrauens knatterst und dann da quasi absteigst und dir irgendwie da dein Getränk holst oder wie auch immer, dann hast du zum einen dieses Italo-Feeling, ja, das mag jetzt für die Menschen hier in Süddeutschland so, ja, klar, wir waren schon immer der nördlichste Teil Italiens, ja, toller Quatsch, aber es hat sowas von diesem La Dolce Vita-Gefühl, würde ich sagen. Mhm. Die ist natürlich praktisch, je nach Modell hast du einen Handschuhfach, einen Gepäckträger, du kannst Sachen verstauen, du hast ein Beinschild, du wirst nicht nass, wenn die Straße nass ist. Das heißt, die Ingenieure, die das entwickelt haben, haben sich damals wirklich viele Gedanken gemacht, haben das ja in der Nachkriegszeit aufgebaut, haben vorher Züge und Flugzeuge gefertigt. Und Piaggio hat im Grunde genommen nach dem Krieg ein Unternehmen quasi noch übrig gehabt oder Teile davon, wo er nichts fertigen konnte, weil die Italiener keine Rüstungsgüter mehr fertigen durften. Mhm. Also hat er sich irgendwann überlegt, was er aus den verbleibenden Teilen noch so machen kann und hat einiges probiert und es hat alles nicht funktioniert. Und ein Ingenieur seines Vaters hat dann sozusagen die Vespa in ihrer Urform konzipiert mit ganz vielen Teilen aus dem Flugzeugbau. Deshalb hat die frühe Vespa auch ganz viel Anleihen, Fahrwerk, Aufhängung, Motor, wo sitzt der Motor, wie hängt der Motor, Gewichtsverteilung. Das ist alles Flugzeugtechnik. Mhm. Und so sehen die alten Vespas eigentlich auch aus. Und wenn man dann mit der Vespa unterwegs ist, wie gesagt, dieses Gefühl zum einen, zum anderen hat es über die Jahrzehnte hinweg eigentlich immer dazu geführt, dass Menschen schmunzeln, am Straßenrand winken. Wenn du jetzt nach Italien mit der Vespa fährst, dann hast du vor jeder...
Was du ja regelmäßig machst.
Richtig, mit Jugendfreunden zusammen. Mhm. Dann hast du dort eigentlich vor jeder Espresso-Bar Fans, die sagen, du kannst hier parken, der Espresso geht aufs Haus. Das ist ein Kulturgut wie bei uns der Käfer. So war das in Italien die Vespa, weil die Menschen mobil gemacht hat. Die wurde konzipiert für Hebammen, Ärzte, Landärzte, um von A nach B zu kommen, weil es gab keine Mobilität.
Ja.
Das war ein günstiges Fortbewegungsmittel. Und damit sind die am Anfang auch über die Alpen gefahren, in den Urlaub gefahren. Also Mutti, Vati auf das Ding, Gepäck und los.
Wahnsinn.
Und das ist natürlich an sich immer noch ein, sagen wir mal, günstiges Fortbewegungsmittel. Die verbraucht nicht viel, die Versicherung ist günstig. Und du hast eben Effekte wie nicht nass werden und Co. Mhm. Was du bei normalen Motorrädern eben schon hast. Und diese ganze Custom-Szene hat dann immer mehr Fahrt aufgenommen. Und es ist heute so, dass natürlich viele Menschen jetzt in meinem Alter, die damals auch bei der Vespa schon hängen geblieben sind, heute immer noch in diesem Bereich unterwegs sind.
Aber ein bisschen mehr Geld haben vielleicht.
Ja, viele haben kleine Museen aufgebaut, Privatsammlungen, okay. Haben natürlich auch, es gibt hier in Landsberg in der Nähe von München ja quasi den größten Mail-Order-Shop Europas, die nichts anderes machen als Vespa-Teile zu verkaufen. Ja? Mhm. OEM, also Ware, ne? Nachbauten, immer noch Originalteile, ganz viel Custom-Teile, ganz viel Tuning-Teile. Und davon lebt eine große Szene, eine große Industrie. Es gibt jedes Jahr die Vespa World Days. Gestern kam die Information, nächstes Jahr finden sie statt in Pontedera, da ist das Vespa-Museum. Also seit langer Zeit mal wieder im Home-Country Italien. Sonst sind die wirklich von Japan über England, über also alle möglichen Länder, Côte d'Azur, jedes Jahr woanders. Und da kommen dann auch ja, Tausende von Vespa-Fahrern dorthin, Zehntausende. Und es dreht sich alles nur um dieses Lebensgefühl. Ja, und am Ende ist es so, dass die Szene natürlich auch irgendwann eine eigene Rennserie entwickelt hat oder daraus entstanden ist. Und da gibt es die klassischen Rundstreckenrennen, die finden statt auf Go-Kart-Strecken. Mhm. Und dann gibt es Half-Endurance, das sind 8 Stunden Rennen.
Okay.
Und es gibt quasi dann 24-Stunden-Rennen, wo es natürlich um Materialbelastung und Co. geht, wie bei allen anderen 24-Stunden-Rennen.
Mit einem Fahrer oder mehreren Fahrern?
Mehreren Fahrern, das sind 5 bis 6 Fahrer.
Okay, wie bei klassisch Le Mans auch, ne?
Genau, es gibt auch den klassischen Le Mans Start.
Ach, tatsächlich, ja?
Tatsächlich.
Und okay.
Es gibt dann eben eine Fahrt- oder Lenkzeit von circa einer Stunde, vielleicht Stunde 20, je nachdem, wie gut man ist, wie lange man das auch aushält. Und das natürlich dann bei Tag und bei Nacht. Mhm. Und die anderen Fahrer können dann versuchen zu schlafen. Und im besten Fall gibt es technisch kein Problem, was aber selten der Fall ist, weil das natürlich auch sehr kleine Motoren sind, denen sehr viel abverlangt wird, wenn die dann hochgezüchtet sind. Also muss man natürlich dann auch gucken, jedes Mal, wenn ein Bauteil ausgetauscht wird, gibt es Strafrunden, Strafzeiten. Und es gibt natürlich ein strenges Reglement. Ja, und kurzum, nach all den Vespa-Touren, Ausflügen und Fahren und dann ist man notgedrungen oder auch, weil es Spaß macht, auch dabei die Motoren natürlich selber irgendwie zu revidieren, kam irgendwann die Idee auf, was ist eigentlich mit diesen eher schnelleren Rundfahrten auf so einem Kurs? Probiert man das mal, probiert man es nicht? Ja, und kurzum habe ich jetzt dieses Jahr als durchaus nicht der Jüngste im Feld das erste Mal teilgenommen bei 4 Rennläufen, bei der European Scooter Challenge. Findet in Frankreich, Deutschland, Tschechien und Polen statt. Das sind quasi 4 Nationen, die die Rennen austragen. Und da wird im Prinzip um eine Meisterschaft gefahren, wo ich definitiv nicht vorne mitfahre, aber definitiv viel Spaß habe und auch viel Lernkurve mitnehmen konnte dieses Jahr und die Vorbereitungen für nächstes Jahr laufen.
Super. Danke. Noch viel Spaß, viel Erfolg auf der Rennstrecke.
Vielen Dank.
Und natürlich auch bei Vogelsänger mit euren kommenden Projekten. Und wir werden uns sicher mal wieder hier treffen und dann Rückblick nehmen, was hat sich verändert, wie viel KI ist im Leben dann angekommen.
Absolut. Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Und
sehr gerne, natürlich.
Freue mich auf die Ausstrahlung, Veröffentlichung und in dem Sinne, bleiben Sie uns gewogen.
Jawohl, kommt bald.